Das ist nicht witzig.
Ach, das sehe ich anders. Ich muss immer grinsen, wenn ich dran vorbeigehe.
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist er wieder, der liebe, gute, alte Daily Watch. Folge 6 ist da. Es fühlt sich an wie ein neuer Staffelauftakt. Ich habe ja schon letzte Folge gesagt, dass das irgendwie aufgrund der abgeschlossenen Handlung des ersten Buchs ein bisschen wie ein Staffelende war. So ist das heute ein bisschen wie ein Staffelauftakt. Die Folge hat den Titel Paradigmenwechsel, im Original Paradigm Shift. Erstmal hauen wir die Fakten raus. Grammatik ist wichtig. 1.3.2017, da ist die Folge erschienen. Sie ist 41 Minuten lang. Die Regie führte David Grossman und das Drehbuch schrieb Naren Shankar. Dann rein in die Handlung. Wir beginnen mit dem Vorspann und sind danach erstmal in einer Rückblende, und zwar 137 Jahre zuvor. Wir sehen einen Mann namens Solomon Epstein, der hat ein Schiff gekauft und daran gebastelt, hat das quasi seiner Frau aus dem Kreuz geleiert. Die hätte eigentlich lieber Kinder gehabt, aber er wollte lieber an einem Schiff basteln. Na okay, wenn sie damit okay ist, euer Ding. Startet jetzt einen Testflug mit diesem Schiff. Dann sind wir wieder in der Gegenwart auf der Erde oder in der Zukunft. Oh Gott, nein, da fangen wir gar nicht drüber an, über jetzt Zeitlinien zu reden. Es ist kompliziert. Wir sind in der Gegenwartshandlung unserer Serie. Auf der Erde wird eigentlich so ein bisschen darüber debattiert, was das auf Eros jetzt war. Es gibt immer noch Leute, die der Meinung sind, dass Eros irgendeinen Antrieb gehabt hätte, den der Mars entwickelt hat. Aber Sarala scheint da nicht so richtig überzeugt von zu sein. Aber naja. Holden und Naomi derweil sind zusammen in einer Kabine und sprechen über Verschiedenes, also einmal über die Probe, die da noch im All rumfliegt, und auch über Miller. Naomi stellt so ein bisschen die Frage, ob er wusste, dass er von Eros nicht zurückkehren würde, als er sich aufgemacht hat, und so weiter und so fort. Nun ja. Danach haben wir eine Szene, wo die zwei Alex und Amos über ihre Beziehung aufklären. Denen war das offensichtlich schon komplett klar. Sie haben eigentlich nur eine Wette abgeschlossen, wann es denn losging. Die gewinnt übrigens Amos. Alex zeigt Holden dann die Aufzeichnung der Atomraketen und was wir schon auf der Erde gehört hatten. Irgendwie bei 30 Stück ist noch nicht so richtig klar, ob sie zerstört worden sind, und Alex sieht auch hier, dass 30 offensichtlich nicht zerstört worden sind und noch irgendwo im All rumfliegen, und wir sehen dann, wie diese 30 Atomraketen tatsächlich rumfliegen und von irgendwem mit einem riesigen Netz eingesammelt werden. Dann gehen wir wieder in diese 137 Jahre zuvor Rückblende. Der Antrieb, den Epstein da entwickelt hat, funktioniert hervorragend. Er funktioniert sogar viel zu hervorragend, denn er beschleunigt immer mehr und mehr. Die G-Kräfte werden immer heftiger. Und es gelingt ihm auch nicht, die Beschleunigung zu stoppen. Also die G-Kräfte sind inzwischen zu heftig, als dass er es noch mit seiner Hand hinkriegen würde. Und auf der anderen Seite funktioniert das Sprachmodul nicht, weil es auf Chinesisch ist. Und das kann er nicht. Ja, dann sind wir wieder auf der Erde. Aber Sarala hat ein Abendessen mit einem Wissenschaftler namens Dr. Itubi. Zwischen denen ist anscheinend auch mal was gewesen. Aber sie macht ihm klar, dass das hier kein Date ist, sondern eher ein Informationsaustausch über Eros und seine Spekulation. Und er spekuliert auch so ein bisschen rum und trifft eigentlich ziemlich ins Schwarze damit, was Eros war. Der redet irgendwas von einer außerirdischen Geschichte und so weiter und so fort. Und er bittet dann auch von Ava Sarala eine Beteiligung an der Expedition zur Venus. Einer der Militärwissenschaftler, die wir hier schon gesehen haben in der Folge und auch in der letzten Folge, wird diese anführen, und genau, er hält nicht so viel von dem Typen, und weil der sozusagen nur in vorgefertigten Bahnen denken kann. Naja. Dann sind wir wieder bei der Rossi-Crew. Die kommt nach Tycho, wird da als Helden gefeiert. Man bespricht sich auch direkt mit Fred Johnson. Es stellt sich heraus, dass Fred tatsächlich die Atomraketen eingesammelt hat. Holden ist relativ entsetzt. Fred sagt aber auch, er hat sie jetzt nicht, um Erstschläge zu führen, sondern als Verhandlungsmasse oder auch als Abschreckung. Aber es ist einfach gut, sie zu haben. Ich kann beide Punkte so ein bisschen verstehen. Das ist ja das Gute an die Expanse. Es gibt immer wieder, ja, auch verschiedene Standpunkte, die man einfach nachvollziehen kann, auch wenn sie gegeneinander stehen. Alex derweil sitzt in einer Bar oder in der Bar, die wir hier schon ein paar Mal gesehen haben, prahlt vor vier Frauen mit seinen Flugfähigkeiten rum. Und ja, also als eine ihm dann näher kommt, kommt deren Partner an und ja, kriegt Ärger. Also es droht eine Schlägerei, aber Amos hilft direkt aus und macht den Mann richtig platt. Alex hat danach irgendwie auch keine Lust mehr. Fred derweil besucht Holden auf der Rossi und macht auch nochmal seinen Standpunkt klar und versucht das sozusagen Verständnis bei Holden zu kriegen, aber befragt Holden auch wegen, also er hat sich die Logbücher der Rossi angeschaut und fragt Holden wegen über eine Pause aus, die sie damals auf dem Weg von Eros zurück, also als sie das erste Mal mit Miller da waren, oder Miller da getroffen haben, über eine Pause, die sie da gemacht haben, die sie ja gemacht haben, um die Probe loszuwerden oder zu verstecken. Aber Holden teilt ihm das nicht mit, sondern sagt ihm, dass es um die Beerdigung von Sammy, also Millers Kumpel, ging. Ist ja auch nicht ganz falsch, aber ja. So viel Vertrauen ist da offensichtlich nicht da. Wir sind dann nochmal in dieser 137 Jahre zuvor Rückblende. Wir sehen, wie Epstein versucht, einen Hilferuf an seine Frau abzusetzen mit seinem Pad, das er hat, oder mit seinem, ja, Pad, das er hat. aber auch das klappt nicht, denn es fällt auf den Boden und er kommt nicht mehr ran. Dann sind wir ja wieder auf Tycho. Wir sehen, wie Cortazar weiter irgendwelche Forschungen anstellt mit den Daten, die von Eros jetzt man hat. Wird dabei von Fred Johnson beobachtet, dann taucht Naomi bei Fred auf und möchte von ihm, dass die ganze Menschheit über Miller und Julie erfährt, natürlich nicht die Einzelheiten übers Protomolekül, aber ich meine, immerhin haben die Erde gerettet und naja, also sie möchte sozusagen, dass das als Liebesgeschichte überall erzählt wird. Ach, wie schön. Dann sind wir an Bord der Rossi und unsere vier Leute besprechen, wie man denn jetzt mit der Probe umgeht, also mit der Protomolekülprobe, die da noch irgendwo im All versteckt ist. Alex schlägt vor, sie dem Mars zu übergeben, da sind die anderen nicht so richtig cool mit. Und Holden sagt ganz klar, Leute, das Zeug muss vernichtet werden. Wir haben jetzt vielleicht die Chance, dass sämtliches Protomolekül vernichtet wird, wenn alles gut geht. Ist nämlich der Teil, das, was auf Eros war, zerstört und alles andere, was auch irgendwo im Umlauf war, ebenfalls. Und wir könnten das Zeug jetzt vielleicht komplett loswerden. Und naja, am Ende stimmen alle zu, auch wenn gerade Naomi auch ein bisschen widerwillig nur zustimmt, ist mein Eindruck. Nun ja. 137 Jahre vorher sind wir noch ein letztes Mal bei Solomon Epstein, der ja stirbt letztendlich auf dem Flug, aber erzählt quasi noch, wie er seiner Frau, also dass seine Frau die Pläne hat von seinem Schiff und damit vermutlich extrem reich werden wird, weil, wie gesagt, neue Antriebsformen, die ein wirklich rausbringt die einen einfach sozusagen deutlich, die Möglichkeiten der Menschheit, das Sonnensystem zu erforschen, deutlich vergrößert. Und dem Mars quasi die Möglichkeit zur Unabhängigkeit gibt. Weil das habe ich noch nicht gesagt, der ist Marsianer und Mars ist zu dem Zeitpunkt noch eine Erdenkolonie. Dann sind wir auf dem Mond Ganymede. Das ist, glaube ich, ein Jupitermond, wenn ich nicht völlig bescheuert bin. Könnte aber auch ein Saturnmond sein. Also ein Jupiter oder ein Saturnmond. dort ist Bobbys Trupp auf Patrouille. Es ist irgendwie so, dass dieser Mond anscheinend geteilt ist zwischen Erde und Mars. Es gibt einen Erdenbereich und einen Marsbereich. Und naja, die sind da auf Patrouille. Passiert erstmal nichts Faszinierendes. Aber Sarala derweil spricht auf der Erde mit Aaron Wright, will von ihm, dass der Mao einen Deal anbietet, weil Jean-Pierre Mao ist jetzt nicht mehr gut gelitten, nachdem seine Firma quasi fast für die Auslöschung der Erde verantwortlich gewesen wäre. Also sie sagt Aaron Wright, dass er Mao einen Deal anbieten soll, für den Fall, dass dieser sich stellt. Man könne eher schon durchaus im Luxus weiterleben, aber sie will halt, dass er sich stellt. Und es gibt dann noch eine klare Ansage, die nämlich, wenn er das nicht tut, dann geht's der ganzen Familie an den Kragen. Ja, deutlich. dann sind wir, haben wir zwei kleine Szenen. Einmal eine mit Alex und Amos. Amos korrigiert die Mars-Flagge auf der Rossi, die ja da immer noch ist. Und zwar löscht er den Mond Deimos aus. Ja, wir sehen auch, dass Alex irgendwie Ego-Probleme gegenüber Amos hat, so ein bisschen, weil er sich anscheinend in seiner Männlichkeit gekränkt fühlte, dass Amos auf ihn aufpasst, so ein bisschen. Naja. Ich wäre ja froh, so, wenn jemand wie Amos auf mich aufpassen würde. Eigentlich cool. Aber okay. Und dann sehen wir Naomi und Drummer, die... Das habe ich nicht so richtig verstanden. Also Naomi hilft Drummer mit irgendwas. Wir sehen da auch dieses Epstein-Logo. Also anscheinend ist Epsteins Frau mit dem Antrieb tatsächlich reich geworden. Das kann ich auch sagen. Es ist nämlich, glaube ich, in der Serie bisher noch nicht so richtig klar geworden. Der Epstein-Antrieb ist der Standardantrieb in dieser Welt. Also das ist, das Patent zu haben, ist schon ziemlich was wert. Und der Name Epstein ist natürlich in unserer heutigen Welt anders besetzt, als er es da ist. Es ist ein bisschen weird. Naja, dann sind wir nochmal auf Ganymed. Bobbys Trupp verzeichnet Bewegung an der UN-Grenze. Man sieht, wie sich die UN-Soldaten nähern, und zwar relativ schnell. Die kommen angerannt, also so schnell man rennen kann auf einem Felsen mit nicht kompletter 1G-Schwerkraft, sondern geringer. Dann kommt ein massives Störsignal. Keiner weiß mehr so richtig, was irgendwie passiert. Es kommt im Orbit zu Kampfhandlungen. Ich habe keine Ahnung, warum. Die sehen wir einfach plötzlich. Unter anderem wird dabei der Vorgesetzte von Bobby, den wir schon ein paar Mal gesehen hatten, der eigentlich echt ein guter Typ war, weil er irgendwie so gar nicht kriegswütig war, der wird dabei getötet, und dann sehen wir, wie die UN-Soldaten auf dem Boden von irgendwas tatsächlich verfolgt werden, auf das sie auch schießen. Also die rennen richtig weg und schießen immer auf irgendwas, was ihnen hinterher rennt. Und am Ende sehen wir nur noch die Auswirkungen. Mindestens einer der großen Sonnenspiegel, die da oben auf Ganymed sind und wahrscheinlich irgendwie für Energie oder irgendwie sowas sorgen, wird zerstört. Und am Boden sind anscheinend irgendwie alle tot. Nur noch Bobby ist offenbar am Leben. Und wir sehen, dass irgendein Monster sie angegriffen hat, das sie dann auch nochmal anschaut, aber nicht umbringt. Aber es ist ein Monster. Ein blau leuchtendes Monster. Hat also vermutlich irgendwas wieder mit dem scheiß Protomolekül zu tun. Verdammt. So endet auf jeden Fall diese Folge. Gut, dann gibt's heute eine Wertung. Ich gebe eine 8 von 10. Heute gibt's heute eine Wertung. Gibt jedes Mal eine Wertung, jeden Tag. Aber die Wertung heute ist eine 8 von 10. Guter Beginn in die nächsten Handlungsgeschichten. So ein paar Konfliktlinien zeichnen sich schon ab. Einerseits ist Fred wirklich zu trauen. Das ist so ein bisschen die Frage. Naomi wirkte ja nicht so richtig zufrieden mit dem Zerstören der Probe. Mal gucken, was sie jetzt macht. Dann haben wir auch die Geschichte auf Ganymed. Die wird natürlich noch Folgen haben. Die Konfrontation, die da zwischen Erde und Mars passiert ist, das ist natürlich alles gar nicht gut. Naja, spannend, 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 wie es weitergeht. Wir sind jetzt einige Folgen quasi im zweiten Buch dieser Reihe. Gut. Damit sind wir durch. Was bleibt mir noch übrig? Mir bleibt noch übrig zu sagen, folgt dem Daily Watch. Ach halt, Blödsinn, bevor ich den Text runterratter. Heute erschienen in der Rankingschmiede. Platz 3 des Pirates of the Caribbean Rankings. Wird vielleicht der ein oder andere anders sehen, aber ich habe hier auf dem dritten Platz den ersten Teil. Ich glaube, der ist bei vielen auf Platz 1. Bei mir ist er auf Platz 3, aber ihr habt ja schon vor 2 Wochen, wenn ihr das euch auch anhört, mitbekommen, dass ich ja auch schon den Platz 4 wirklich richtig gut fand und deshalb, es ist hier ein Battle zwischen Filmen, die ich einfach insgesamt sehr, sehr gut finde. Von daher kann dann auch ein richtig guter Film mal auf Platz 3 landen. Gut, durch sind wir. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Jetzt aber der klassische Text. Folgt dem Daily Watch auf Instagram, abonniert den Daily Watch und bewertet ihn gerne. Vielen Dank, wenn ihr das tut. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ein Fan wartet stundenlang vor dem Dakota Building in New York. In der Hand hält er das neue Album von John Lennon, Double Fantasy. Lennon kommt aus dem Gebäude, bleibt stehen und unterschreibt ihm freundlich das Cover und fragt sogar noch, "Can I do anything else for you?" Und nur wenige Stunden später erschießt derselbe Mann John Lennon. Aber warum tötet ein Fan sein eigenes Idol? Bei Tatort Musik rekonstruieren wir heute nicht nur das Attentat auf einen der berühmtesten Musiker der Welt, den Mord an einem der berühmtesten Musiker der Welt, sondern die verstörende Geschichte einer Bewunderung, die irgendwann in Enttäuschung, Projektion und Gewalt umschlägt. John Lennon, tödliche Enttäuschung, jetzt bei Tatort Musik, überall, wo es Podcasts gibt.